Bei Anruf
Wein.
Der Weinfreunde-Podcast.
Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In dieser Folge geht es um einen Mann, dessen Lebensgeschichte Stoff für direkt mehrere Filme bietet. Der Winzer Heinrich Vollmer arbeitete bereits in den 60er Jahren im Burgund, pflanzte Cabernet Sauvignon in der Pfalz, als das noch verboten war, und ging 1987 als einer der ersten Deutschen nach Argentinien, um Wein zu machen. In das Land, in dem er kurz zuvor fast sein Leben verlor. Michael und ich sprechen mit Enrique über Mut, Rebellion und die Kunst, im Wein wie im Leben neue Wege zu gehen. Neue Wege geht auch ihr, wenn ihr bei Anruf Wein bewertet und dem Podcast folgt. Zudem macht bitte bei der Umfrage in den Shownotes mit und besucht gerne weinlakai.de für meine Weinseminare. Danke sehr. Also, bleibt mal dran, wir fangen direkt an. Ja, lieber Heinrich, schön, dass wir dir heute einen Besuch abstatten dürfen. Aber eigentlich müsste ich dich ja auch Enrique nennen dürfen, oder?
Ich bin 4 Jahrzehnte in Südamerika und dort nennt man den Heinrich eben Enrique.
Okay, alles klar.
Mit E vorne geschrieben. Ja. Im Französischen, Henri, wird ja mit dem H geschrieben, nicht gesprochen, aber im Spanischen ist es eben Enrique. Oder wenn gute Freunde hast, die sagen ganz kurz zu dir Kike.
Okay.
So wie bei uns Heini.
Okay. Das ist
Kike. Weich gesprochen, Kike.
Weich.
Okay. Weich. Okay.
Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein exzellenter Einstieg, weil unser heutiges Thema ist ja deutsche Winzer, die im Ausland Wein machen. Und du machst das ja vor allem schon sehr, sehr lange. Erzähl doch mal ein bisschen.
Ich kam 1973 das erste Mal nach Peru. Das war meine erste Tätigkeit. Und ich habe mich damals interessiert für die Entwicklung einfach der lateinamerikanischen Politik und Unterwanderung durch den Sozialismus, Kommunismus und Ähnlichkeiten, die es bei uns auch gab. Wir hatten ja in der Zeit über 6000 östliche Spione in Deutschland. Der eine saß sogar beim Bundeskanzler Willy Brandt auf dem Schoß. Hm. Ne? 1983 hatte ich einen schweren Bergunfall und bin am Huascarán auf 6400 Meter einfach liegen geblieben, nachts eine Lungenödem bekommen und am nächsten Tag war ich praktisch außer Takt. So, mein Mitsteiger, der ist am zweiten Tag, habe ich ihn gebeten, sich in Sicherheit zu bringen und ist abgestiegen. So, ich hatte Glück, dass Indios, bei denen ich mich die Jahre zuvor immer akklimatisiert habe, die lebten oder leben auf 4800 Meter und pflanzen dort Weizen, Kartoffel und Mais an und ganz nette Leute. Und statt auf dem Berg hin und her zu springen, habe ich immer die erste Woche mit Pickel und Hacke denen eine Woche geholfen, Kartoffeln zu ernten. So, und das hat mir letzten Endes das Leben gerettet. Die leben auf der Gegenseite dieses Berges und haben das miterlebt, wie wir dort aufgestiegen sind. Ich habe ein rotes Zelt und haben dann gesehen, da bewegt sich nichts mehr und haben sich auf den Weg gemacht und war am Tag 5 meines Liegens auf dem Berg, haben sie mich gefunden und runtergebracht. Ich war im Koma und habe also die letzten Tage habe ich nichts mehr mitbekommen. Da oben hast du nachts minus 30 Grad. Tagsüber hast du im Zelt plus 25, wenn die Sonne drauf scheint. Und gut.
Und ich wenig Sauerstoff die ganze Zeit.
Sauerstoff hast du ganz wenig. Mit Lungenödem hast du ja sowieso noch weniger. Die Lunge ist voll mit Wasser. Ne, der Körper entzieht oder die Lunge entzieht langsam dem Blut das Wasser. Es läuft dann zum Mund raus. Du bist letzten Endes, gibt es einen Erstickungstod. Wenn die Lunge ganz voll ist mit Wasser, bist du tot.
Aber da muss ich jetzt kurz noch mal zwischenhaken. Wir sprechen ja jetzt von was für einer Jahreszahl?
Ja, das ist, glaube ich, 1983.
1983.
83. Und dann bin ich also, habe es überlebt. Lag dann eine Zeit bei denen, habe sie überlebt und kam zurück. Und habe dann das Augenlicht verloren, als ich hier nach Deutschland kam. Ich hatte noch 49 Kilo Körpergewicht, bin an Makula erblindet. Mir sind auf beiden Augen die Adern geplatzt und Blut auf die Sehscheibe gelaufen. Das ist also ganz mit deutscher Sprache, ist das diese Sache dann beschrieben. So, dann lag ich in München in einer Spezialklinik und gut, man wollte mich dort operieren. Die Stabsärztin hat aber es von mir ausgeredet, lass dich nicht operieren. Es sind nicht 2% Erfolgsquote, sondern nur maximal 2 Promille Erfolgsquote. Und wenn die Makulascheibe beschädigt ist, bleibst du blind das ganze Leben lang. Also habe ich nicht gemacht und bin dann auf ihr Anraten hin, praktisch habe ich mich selbst entlassen und bin mit dem Zug, mich zum Eisen zum Zug bringen lassen und heimgefahren und so weiter. So, da war ich zu Hause, ich kam freitags hier an, das war auch ein unvergessliches Erlebnis, komm freitags an. Und da sagt mein Betriebsleiter, Chef, morgen Abend grillen wir und besprechen den Herbst. Das war am 5. September 1983. Am 7. September hat der Herbst angefangen. Das war auch damals der früheste Herbstbeginn der Aufzeichnungen. Aber an dem Abend waren wir 12 Mann und haben viele, viele Flaschen Wein getrunken. Und morgens um 5:30
war das Augenlicht wieder da.
War das Augenlicht wieder da.
Nicht wirklich.
Ja. Ja.
Ist ja verrückt.
Vielleicht kriege ich ja so auch meine Brille weg, weißt du.
Ja, wenn ich dir sagen würde, wie viele Flaschen wir getrunken haben, dann,
doch nicht.
Dann würde ich sagen, das mache ich doch nicht
mehr. Ja, man hört ja eigentlich immer das Gegenteilige über Alkohol. Aber sag mal, warst du denn vorher schon so ein Bergsteiger?
Ja, ja, ich bin ausgebildeter Bergführer und das hat mich immer schon interessiert.
Okay, ja, da kriegen wir jetzt ja vielleicht mal die Überleitung. Wir sitzen ja hier in der Pfalz, in Ellerstadt. Ja. Da kommst du aber ja ursprünglich gar nicht her, ne?
Ich bin heute, wenn ich so sehe, wie meine Tochter, die Pfälzer ist, die hier geboren ist, die Pfälzisch spricht. Und ich sage in meine 50 Jahre, ich bin jetzt 53 Jahre hier in Ellerstadt, ich habe es nie gelernt, Pfälzisch zu sprechen. Hängt natürlich auch daran, weil ich keinem Pfälzer eine Flasche Wein verkaufen konnte. Ne? Oh, oh, also meine Kunden sind eben nicht in der Pfalz, sie sind in Hamburg, in München, in Frankfurt oder sonst wo in der Welt, aber dem Pfälzer. Und ich glaube auch, wenn du als Baden-Württemberger in die Pfalz gekommen bist damals, warst du zunächst auch mal Zugereister. Mhm. Und das habe ich ja auch deutlich zu spüren bekommen. Allerdings leitete ich ja in Ellerstadt ein Weingut und da waren viele auch ein bisschen von dem Weingut abhängig, mal ganz einfach sozusagen, sodass sie diesen Flüchtling zwangsweise auch akzeptieren mussten.
Ja, okay.
Werde ich. Also dann war das alles eine ganz tolle Geschichte, aber ich leide heute noch darunter. Aber was schlimmer ist, 1962 war ich 15 Jahre alt.
Ja.
Und damals hat Adenauer und de Gaulle in Reims das deutsch-französische Jugendaustauschprogramm unterschrieben. Mhm. So, und ich war dann einer der ersten Deutschen mit 15 Jahren, der nach Frankreich ging. So, wenn ich heute drüber nachdenke, ich war der Bosch d'Allemand, das deutsche Schwein, mindestens 2 Jahre lang. Also der Austausch sollte nur 6 Monate sein. Aber für mich war die Mission nicht abgeschlossen und ich blieb 5 Jahre. Ich kam 68 am Karfreitag 68 kam ich aus Burgund zurück. Und die letzten 3 Jahre waren für mich mit die schönsten Jahre meines Lebens.
Oh wow.
Ja.
Also das Blatt hat sich dann
völlig
sich dann
gewendet. Völlig gewendet. Ich durfte Wein selber machen. Das war ein sehr großes Weingut, sehr berühmtes. Und dann hat einer meiner Weine die große Goldmedaille in Paris geholt. Und von dem Tag war ich saniert. Anerkannt. Und dann war ich nicht mehr der Busch, dann war ich der Henri.
Mit H.
Genau. Und dann hast du an vielen Standorten immer wieder Auskünfte gegeben, mitgeholfen und so weiter. Ja, also das war die Antwort. Ich finde es heute nicht in Ordnung, dass die deutschen Politiker die Kinder praktisch dorthin geschickt haben. Für uns war es gut, aber es war eine schwere Zeit.
Ja, das glaube ich. Also mein Sohn, der ist gerade 15, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, der wird jetzt 5 Jahre einfach mal ins Ausland geschickt.
Und ist kurz nach dem Krieg.
Ja,
kurz nach dem Krieg. Es gab in der Anfangszeit kein Franzose, der freundliches Wort für dich hatte.
Ja.
So. Und mein Vater hat mir geschworen, du kommst nach einer Woche schon wieder heim. Fertig. Und das hat mich gewurmt. Ich habe mich durchgebissen. Fertig aus.
Und wie war in der Zeit überhaupt dann der Kontakt zum Elternhaus? Ich meine, es gab ja damals noch kein WhatsApp.
Und kein Telefon. Meine Eltern hatten damals noch kein Telefon.
Wahnsinn.
Ich habe halt so einen Monat einmal geschrieben, wenn ich Zeit hatte. Und der Kontakt, mein Vater wollte nicht, dass ich nach Frankreich gehe. Weil er hatte in der Normandie 5 Lungendurchschüsse von hinten eingefangen von der Resistance. Und das hat er nie verkraftet. Dass sich einer anschleicht und schießt von hinten mit der Maschinenpistole 5-mal auf seinen Rücken drauf. Ja, hat es aber überlebt, sonst wäre ich ja nicht da.
Aber vielleicht fassen wir diese Reise jetzt nochmal zusammen. Du kommst ja aus dem Nordschwarzwald, aus Baden.
Ja, ist Mittelschwarzwald.
Mittelschwarzwald.
Ja, der Nordschwarzwald, die Hornisgrinde. Das ist nicht so, es gibt auch Wein dort
aber am Fuße. Aber nicht weit von Herrn Schäuble. Sozusagen.
Der Schäuble ist genau in Gengenbach und ich komme von der Rückseite dieses Berges. Also ich würde sagen 500 Meter oder Kilometer, mehr ist das nicht. Ne?
Okay.
Dort komme ich her.
Aber wie kommt man dann auf die Idee, ins Burgund zu gehen? Oder stand das Burgund gar nicht fest, sondern es hieß nur, geh nach Frankreich?
Ich gehe nach Frankreich. Mhm. Und ich war zuerst auch nicht in Burgund, ich war in der Mâconnaise beim damaligen Weinbaupräsident. Das ist über die Präsidenten gelaufen.
Ah, ja,
okay. Erst war ich ganz kurz im Elsass beim Weinbaupräsident Elsass. Dann habe ich den gebeten, weil ich dort nie Französisch gelernt habe, weil damals wurde noch Elsässisch-Deutsch gesprochen. Mhm. So, und der hat mich dann zu seinem Kollegen ins Mâconnaise gebracht, nach Mâcon. Mhm. Und von dort aus ging ich dann rauf ins Hochburgund, also nach Beaune. Und dort blieb ich dann auch. Aber das war eine tolle Entwicklung. Der eine war biodynamischer Betrieb und Biodynamik hat mich hoch interessiert.
In der Zeit?
In Mâconnaise, Da hat er mich, monatelang stand ich an einer Kompostmiete und habe sie umgeschaufelt. Die war so 100 Meter lang und 2 Meter breit und 1,50 Meter hoch. Mhm. Monatelang habe ich geschaufelt, ich wollte in einer Woche fertig sein, aber das war so eine große Masse, muss ich schon sagen. Ja.
Und gibt es denn aus der Zeit, also wenn man heute über das Burgund nachdenkt, die besten Pinot Noirs der Welt und so weiter, gibt es aus dieser Zeit zwischen 15 und 20 noch Dinge, die du jetzt nutzt als Wissen oder Erfahrung?
Ja, absolut. Absolut. Der alte Franzose, der hat immer zu mir gesagt, französisches Sprichwort, plutôt vert que trop mûr, kurz vorm Herbst. Wenn ich zu ihm gesagt habe, wir müssen anfangen. Er hat immer gesagt, lieber nicht zu reif, auf Deutsch übersetzt, wie zu reif. Ne? Also wenn ich gesagt habe, lass noch eine Woche hängen, hat er gesagt, wir fangen an. Ne? Lieber nicht so reif wie zu reif. Und das ist ja auch heute jetzt, weil wir ja durch den Klimawandel ähnliche Bedingungen hier haben, nicht ähnliche, fast die gleichen. Ne? Und deshalb haben wir auch in diesem Jahr schon im August begonnen mit der Weinlese, um einfach diesem Sprichwort gerecht zu werden. Wenn Fäulnis in den Trauben ist schädlicher wie ein bisschen weniger Sonne.
Ja, absolut. Und diese Zeit in Frankreich, hat die auch dazu geführt, dass du eine besondere Leidenschaft für Kulinarik, für Kochen, für Essen entwickelt hast?
Ja, die alte Chefin, die hat mich mittags immer um 11:30 nach Hause beordert und da habe ich mit ihr Mittag gekocht und wir haben gekocht für die Belegschaft. Damals war dann so ein Speiseraum, wo da 12-15 Leute saßen und da habe ich gekocht drin. Und mit der Alte, und die konnte, das war, die hat, es gab manchmal 4-5 Tage Gogové hintereinander, aber es war völlig verschieden. Völlig verschieden. Ja. Einmal hat sie es mit Sauermilch gemacht, dann hat sie es mit Rotwein gemacht, dann mit Champagner, das war dann immer der Beste. Die beste Gogové war im Champagner angelegt.
So, 5 Jahre Burgund.
Ja.
dann geht es zurück nach Deutschland. Aber dann gehst du in die Pfalz?
Ja, 5 Jahre zurück. Ich kam dann zurück und ich habe so viel in meinem Leben erlebt und mich durchgebissen. Ich wollte dann, dass mein Vater mit dem Teil der Weinberge aus der Winzergenossenschaft Dorbach austritt und ich die Möglichkeit habe, Wein zu machen. So, das hat er absolut abgelehnt. Und dann war für mich, bin ich gekommen.
Okay, also du wolltest von Anfang an Wein für dich machen?
Ja, ja. Ja, ich wollte nicht jetzt 10, 15 Jahre aus dem Ganzen wieder rausgehen, sondern es war auch gut so, dass ich das so entschieden habe.
Aber dann hast du hier erst in einem anderen Weingut gearbeitet und da reifte dann die Entscheidung, bleibe hier?
Also es war so, ich kam am Karfreitag zurück und habe an dem Tag, ich war früher, als ich noch in Dorbach war, war ich Oberministrant. Das heißt, der zweite Chef in der Kirche. Und das war auch so, als mit 10 Jahren wurde ich Oberministrant oder 11 Jahren. Und dann hat der Pfarrer gesagt, der Pfarrer Müller, Heinrich, hast du den Wein schon probiert? Dann habe ich morgens um 6 den Wein probiert. wenn ich gesagt habe, Herr Pfarrer, der ist schon abgestanden. Dann habe ich gesagt, mach eine neue Flasche auf. Fertig. Na, war das so.
Eine Sozialisierung.
Ja. Ich fand das toll. Im Religionsunterricht hatte ich immer eine 1 gehabt, aber ich war nie im Religionsunterricht. Immer wenn Religion war, hat er mich in die Kirche geschickt, jeden Mittwoch die Uhren aufzuziehen. Und da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich alle Gewichte drüber hatte. Und bei jedem, wenn jede Uhr fertig hat, immer dann habe ich der große Bembel mal losgelassen. Und dann wussten die ganzen Dorbacher, der Heinrich Vollmer hockt wieder auf dem Kirchturm und sieht wieder die Uhr auf. Also, es war eine tolle Zeit in der Schule, muss ich sagen. Und ich kam zurück 68 und saß dann auf die Kirchentreppe. Das war am Karfreitag, ne? Da wollte ich nicht der reingehen.
Der höchste Feiertag.
Ja, da hätte ich Applaus bekommen wahrscheinlich, ne? Wenn ich da reingelaufen wäre als Ministrant. Und saß auf der Treppe draußen und dann kam Mädchen raus, die war ja jünger wie ich. Und dann sage ich zu ihr, sag mal, die Kirche ist schon noch gar nicht aus. Und dann sagt sie, ja, für mich reicht es jetzt. Das wurde meine erste Frau.
Ah, okay.
Das wurde meine erste Frau. So, aber meine Eltern waren nicht sehr glücklich und dann hat es nicht harmoniert. So, und dann habe ich entschieden, Dorbach zu verlassen, habe inseriert und habe dann durch das Inserat in Sausenheim, Grünstadt, ein Weingut gefunden. Ich war 20 Jahre alt, die mich als Verwalter dort eingestellt haben. So. Also der Verwalter damals war aber, dass du sämtliche Weinberge selbst bewirtschaftet hast, der Wein gemacht und verkauft hast. Aber genau diese 3 Komponenten waren ja meine Stärke.
Und das schon mit
20.
Mit 20.
Und so jungen Jahren.
Und dann kam der Jahrgang 71. Und 71er Jahrgang war ja Prachtjahrgang. 72 im August hatten wir keine Flasche Wein mehr. Weingut war auf null, ausverkauft, alles war weg. Dann habe ich zu dem Inhaber gesagt, ich bleibe bei Ihnen, wenn Sie mich beteiligen und wir siedeln aus. Es war ein altes im Dorf drin, wir siedeln aus. So, hat er aber nicht gemacht. Und dann habe ich mich umgesehen. Und das Umsehen ging aber so, dass 1970 hat in dem Weingut die Firma Oerlikon aus Genf 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Und das bei mir auf dem Weingut. Das Weingut wurde damals für 24.000 D-Mark dekoriert. Das muss man sich nur mal vorstellen. Das ist so viel, wie wenn du heute 200.000 Euro ausgibst für eine Dekoration eines Weingutes im Keller. Als Burg und so. Es war interessant. Bei dieser Veranstaltung waren 70 Geschäftsführer von Oerlikon Welt dabei. Und auch die Hausbank der Oerlikon Eisenberg hier, die für Drähte machte, für Geschirrspülkörbe und so Sachen. Und Schweißelektroden und so. Auf jeden Fall, dieser Banker, am nächsten Morgen war er einer der allerletzten, der rausging. Er sagt, junger Mann, machen Sie sich selbstständig. Das Geld kriegen Sie von mir.
Okay.
So, und dann,
so kennen wir Banker eigentlich gar nicht.
Dann gab es also ein Gespräch kurz danach und ich hatte ja noch keine Idee, wo ich hingehe, was ich tue. Und dann habe ich mich unterhalten und sagte, was denken Sie denn, was so etwas kostet? Dann sage ich, ja, wenn ich ein Weingut kaufe, also 1 Million, das ist das Wenigste, das ist das Mindeste. Ne? Na gut, dann sagt er, machen wir. Fertig. Dann hat er meinen Kunde eingerichtet. Die Kundennummer lief damals oder hieß 144667, werde ich nie vergessen. Auf dem Kunde stand ein Jahr lang 1 Million Deutsche Mark. Ja. Und ich habe ein Jahr gebraucht, um mich zu entscheiden, wo gehe ich hin. Und jetzt warum? Ich hatte Möglichkeiten in Kaltstadt, Möglichkeiten in Neustadt. Und es gab also sehr viel berühmte, bessere, sagen wir, damals bekanntere Orte. So, aber ich bin in Ellerstadt hängen geblieben, weil Ellerstadt war zu 90% mit Rotwein bepflanzt.
Ah, okay.
Ja, und genau das war's. Das war, da hat es mich hingezogen. Da war ich, das war meine Stärke.
Und wie viel Hektar hatte das eigene Weingut dann zum Start?
Also das eigene Weingut damals zum Start 3 Hektar. So, aber die Winzer, das halbe Dorf hing ja dran, waren ungefähr 100 Hektar.
Ah.
So, jetzt habe ich mich entschieden, ich gehe nach Ellerstedt.
Wenn du jetzt sagst, besondere Expertise in Sachen Rotwein, das war ja dann am Anfang natürlich insbesondere aus dem Burgund dann der Pinot Noir bzw. Spätburgunder, nehme ich an.
Ja.
Aber du hast ja dann auch sozusagen Schlagzeilen damit gemacht, dich irgendwann um eine Rebsorte zu kümmern, die hier gar nicht hingehört. Erzähl davon noch mal ein bisschen.
Ja, ja gut, aber das ist noch ein Weitersprung. Dass das Ganze funktioniert hatte, du hast 1 Million Schulden. Du hast das Ding gekauft.
Ja.
Und dann die nächste Nacht schläfst du nicht mehr, weil du kanntest das noch vorher nicht, dass das Geld jetzt plötzlich alles weg ist. Es ist alles weg. Es hat nicht einmal gereicht, aber man hat dann, weil ich jung war, die Augen sind zugedrückt, okay, mache Genehmiger, fertig. Aber jetzt war das Geld weg.
Ja, und es muss ja wieder reinkommen.
Das war kurz vor dem Herbst, 72, und dann machte ich den Herbst. Keller war voller Wein. Es war im Dorf drin, im alten, das Gebäude steht heute noch. Im Januar, 5. 6. Januar, lese ich in der Rheinpfalz, Weingut sowieso aus der Landauer-Gegend hat Konkurs angemeldet. Und darunter, letzter Satz, war Lieferant der Lufthansa. Das war mein Schlüssel. Okay. Ich hatte einen Anzug und das war mein Hochzeitsanzug, sonst hatte ich keinen. Hochzeitsanzug angezogen, fahre nach Frankfurt, gehe in den Flughafen und suche. Das war vielleicht um 9 Uhr morgens war ich dort. Ich habe das nicht gefunden. Abends um 6:30 gehe ich wieder in ein anderes Gebäude rein und da brannte eine rote Lampe über einer Tür. Ich laufe dahin und lies Vorstand. Da denke ich, na gut, im Kirchenchor hat er auch einen Vorstand.
Kenne ich mich mit aus.
So, der macht mir den Kopf schon nicht ab. Ne? Und ich klopfe und gehe da rein. Macht der mich fertig? Was mir einfällt, ihn mit sowas und so weiter. Und am Schluss sagt er, haben Sie überhaupt gedient? Und das war sein großer Fehler.
Uiuiui.
Ich war damals Hauptmann bei der Bundeswehr. Und er war nur Leutnant im Zweiten Weltkrieg.
Lass mal stramm stehen lassen.
Das brauchte ich dem nicht sagen. Er ist aufgestanden und hat gesagt, bitte setzen Sie sich. Und da muss die Sekretärin 2 Zigarren bringen. Und da wurde es mir sterbenschlecht. Und Kaffee. Und dann hat er mir sein ganzes Leben erzählt. War das der Vorstand der Lufthansa. So. Und am Schluss war Vollmer, ich habe vor 3 Tagen unser erster Weineinkäufer eingestellt. Würden Sie mir den ausbilden? Das sage ich selbstverständlich. Will ich den aus? Fertig. Aller Morgen früh, 9 Uhr, sind Sie wieder da. Und dann komme ich kurz ins Büro. Zimmer 274. Gut, ich war pünktlich dort. Kam an. Sie haben heute frei. Fahren Sie mit dem Herrn Vollmer in die Pfalz. Gucken Sie mal den Betrieb an. Berichten Sie mir. Und wenn er Wein hat, bringen Sie mir Proben mit. Vielleicht können wir den Wein an Bord gebrauchen.
Mhm.
So. 14 Tage später war ich Lieferant der Lufthansa.
Wow.
Und so, das war der Schlüssel zum heutigen großen Betrieb. Oder wahrscheinlich auch, um zu überleben.
Ja, vermute ich mal.
Weil die Lufthansa hatte dann 1973 die ersten Jumbo-Jets bekommen. Und für jeden Jumbo-Jet im Fernflug brauchtest du ungefähr 6 Hektar Weinberge. Ne, damals wurde noch mehr Wein getrunken wie heute.
Ja.
So. Und der Betrieb ist gewachsen. Mhm. Und so waren wir dann schon 4-5 Jahre später, hatte ich die Millionen zurückbezahlt und dann habe ich für 7 Millionen hier oben neu gebaut. Das war meine erste richtige Verschuldung. Mhm. Für 7 Millionen hier Neubau hingestellt.
Also das Haus, wo wir gerade waren.
Und mit der Keller. Der ganze alte Keller, das wurde alles damals gebaut. Und neu mit Edelstahl eingerichtet. Und damals war Edelstahl noch teurer wie heute. Das war, kurz davor gab es noch keinen Edelstahl in der großen Menge. Ne? Ja. Und so hat es dann angefangen. Und da wurden wir durch Lufthansa natürlich, wurdest du auch bekannt. Lufthansa war ein Werbeträger, wie es heute keiner mehr gibt auf dem deutschen Markt. Das damals. War damals so. Jeder damals. Wollte fliegen und jeder hat einen Wein getrunken. Es gab Weißwein und Rotwein, es gab nur Fulmerwein praktisch. Ja. Und dann habe ich 80 angefangen, Sekt herzustellen. Dann war für die Lufthansa Sekt gemacht. Und, also es war eine Bilderbuchentwicklung. Und gebrochen wurde die Entwicklung, als ich für 83 dann, als es bekannt wurde, dass ich nicht mehr nach Hause komme, hat die Lufthansa dann einen neuen Lieferanten, also zusätzlich mit aufgenommen. Das ging aber nicht lange, weil der, es war die Firma Pirot, der dann 85 im Glykolskandal negativ aufgefallen ist und dann mussten die Weine an Bord zurückgeholt werden. Da war ich wieder alleine. Ne? Ah, ja. Und dann irgendwann kam da der Tag, wo du das nicht mehr schaffen konntest. Die Flugzeuge wurden immer mehr und heute sind es ja 800. wir beliefern jetzt seit 52 Jahren kontinuierlich, jedes Jahr sind wir irgendwo dabei, aber eben nur noch irgendwo. Ja. Ne? Weil mehr wie 200.000 Flaschen oder so will ich ja nicht liefern unbedingt. Ja.
Aber eine wichtige Starthilfe.
Ja. Das war die Starthilfe. Ja. Ja, das wirklich, das war.
Ready for take-off heißt es auch.
Ja, dann, genau. Ja.
Gut. Aber in die Höhe zieht es dich ja so und so, ne?
Ja gut, die Bergsteigerei, das war mein Steckenpferd. Mhm. Aber warum habe ich das angefangen? Ich habe die Ausbildung gemacht, als ich mich selbstständig gemacht habe. Beim Selbstständigmachen war der Einsatz, der physische Einsatz von mir so groß, dass du manchmal 3 Tage nicht mehr im Bett warst. So, und das hat in der Wirbelsäule dann Spuren hinterlassen. Und dann ging ich zu einem Arzt geschickt in Heidelberg in der Uniklinik. Und der hat mich untersucht und hat gesagt, Ihre Rückenmuskulatur ist zu schwach. Suchen Sie sich einen Sport neben Ihrer Arbeit, wo Sie Ihre Rückenmuskulatur stärken können. Mhm. Und so kam ich dann zum Rucksacktragen und so weiter. Mhm. Und irgendwann habe ich dann mal das Matterhorn bestiegen und da hast du Freunde kennengelernt und so hast du dann die Bergsteigerei angefangen. Und, ja, und ich halt ausgebildet, weil ich mache immer noch gern Dinge, wo ich auch mich sicher fühle. Das ist meine Art.
Gerade beim Bergsteigen muss man sich sicher fühlen. Ja, ne?
Und immer aufhören, bevor du tot bist.
Ja. Ja, aber auch das hast du ja fast nicht befolgt. Hat dich denn die Bergsteigerei letztlich auch nach Südamerika gebracht?
An für sich ja. Ohne die Bergsteigerei wäre ich dort nicht hingegangen. Weil landschaftlich ist Südamerika ja wunderbar, aber landschaftlich allein ist ja langweilig. Jedes Tal sieht gleich aus. Ich bin ja jetzt 40 Jahre intensiv in Südamerika und bin jedes Jahr mehrere Monate dort, wenn ich mal das alles zusammenzähle. Und 1985 war ich in Peru, habe mich bedankt bei denen, die mir das Leben gerettet haben und habe mit denen die ersten Gespräche geführt, dass ich habe Pässe besorgt, also bin ich in Lima gewesen, habe Pass beantragt, weil die haben noch gar nicht existiert. So, das alles durchgezogen mit Unterstützung der deutschen Botschaften, so, war alles toll. So, und 85 wollte ich dann im Süden von Peru, gibt es ein kleines Weinbaugebiet, dann habe ich das bereist und wollte dort so 10, 15 Hektar Land kaufen, um die anzusiedeln, oben raus aus dem Gebiet oben, weil die Kinder werden dort ja nicht mehr bleiben. Die landen alle in den Slums in Lima. Ne? Alla gut, dann hat mir das Weinbaugebiet in Peru, das war nichts für mich. Da muss ich im Winter mit schwarzer Folie die Rebstöcke abhängen, damit eine Ruhe reinkommt, weil der Rebstock braucht eine Winterruhe, sonst trägt er keine Frucht. Ne? Ja, also dann ging ich nach Chile und wollte in Chile, habe dort über die deutsche Botschaft mir zwei Grundstücke anbieten lassen und das war aber nichts. Das war nichts. Da war ich ein bisschen verärgert über die Chilenen, hatte aber meinen Rucksack dabei und bin dann mit dem Bus von Santiago de Chile nach Mendoza rübergefahren. Und oben auf dem Pass, wenn du durch den Tunnel rauskommst, in Punta del Inca, sieht man die Südwand vom Aconcagua. So, und das wurde dann mein Schicksalsberg wohl für den Rest meines Lebens. Ich habe ihn dann vorgegangen, der Bus hat angehalten, durften die Touristen alle fotografieren und aussteigen durfte man nicht, weil das ja Zollgrenzgebiet ist und die Einwanderungszollstelle ist 80 Kilometer unten im Tal. Und so, da dachte ich mir, na gut, ich fahre jetzt nicht dann runter und laufe da wieder rauf. Dann habe ich einen Busfahrer gefragt, wie oft kommen Sie denn da durch? Und er sagt, ja, ich fahre dreimal die Woche. Und dann bin ich hinten raus und als er wieder seine nächste Zigarette angesteckt hat, habe ich die Situation genutzt, bin hinter zur hinteren Tür raus und stand hinter dem Bus. Fertig. Und dann ist er irgendwann weggefahren. Ja. Dann ging ich zum Aconcagua. War toll, war ich ganz alleine. Der Berg war noch zu, da war niemand da.
Ja, muss man
nicht
mal
wie
sagen.
Heute 2000 Bergsteiger in der Saison, 2500, 25 Tote manchmal hat es schon gegeben in einer Saison. Damals ganz alleine.
Der ist wie hoch, vielleicht sagt man?
Knappe 7000 Meter. Ja, also drei Meter weniger wie 7000 Meter.
Ja.
So, ich steige dann auf und habe mir Zeit gelassen. Und damals musstest du dich teilweise mit gefährlichster Methode über reißende Flüsse drüber bewegen. Ne? Und also rüber, Seil anspannen, zurück und der Rucksack, der Schwere, über Seilen überziehen. Unser Zeugs. Ne? Wenn du alleine bist, darfst du ja keinen Fehltritt machen. So, dann finde ich bei dieser Tour auf 6400 Meter auf Independencia finde ich zwei Argentinier. Einer war tot und der andere wäre mit Sicherheit in der nächsten Nacht auch gestorben. Der hat Lungenödem gehabt, so wie ich. Als ich da hinkomme, sieh dem seinen Schaum vor dem Mund, war mir klar, noch einmal eine kalte Nacht und dann ist er weg vom Fenster her. So, da habe ich dem geholfen. Und habe den praktisch mit dem Seil mir auf den Buckel gebunden. Das lernst du, wenn du Bergführerausbildung machst, wie man sowas macht. Und dann hängt er wie ein Rucksack, hängt er dir auf dem Buckel. Habe ich den runtergetragen, das war so 8 Stunden ungefähr habe ich gebraucht. Und dann war das große Glück, dass an dem Tag 4 Kanadier, die auch von Chile kamen, auch illegal im Land waren, 4 Kanadier und ein Arzt dabei. Ohne den Arzt hätte er es wahrscheinlich nicht überlebt. Da war dann im Koma gelegen und der Arzt hat ihm dann eine Spritze gegeben. Und ich bin in derselben Nacht 52 Kilometer ins Tal abgestiegen und habe dort oben ist Militär stationiert, in Punta del Inca, und habe dort Meldung gemacht und hat gesagt, da oben liegt ein Soldat von euch und einer liegt auf ganz oben und der ist tot. Und so weiter. Alla gut, dann kam französischer Hubschrauber, ein Lama damals, hat in Punta del Inca gelandet, das Schiff mitgeflogen und dann durfte ich da auch mitfliegen. Was in Europa nie möglich wäre, dass ein Tourist mit dem Militär, nie wäre das möglich. Also, das hat mir schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und, dann haben sie mich oben ausgesetzt, ich habe geholfen, den einzuladen, Hubschrauber abgeflogen, fertig. So, jetzt lag aber mein Rucksack auf 6400 Meter. Ich hatte 3 Tage nichts zu essen.
Oh.
Nur Schnee gefressen. Ne? Ja, und bin ich aufgestiegen und das dauerte, bis ich wieder zurückkam, 18 Tage. Als ich zurückkam, war das Tal abgeriegelt. Und da ging ich auf einen Soldat los und dann gesagt, was macht er? Macht er Manöver und so? Und dann sagte er, nee, wir suchen einen Ausländer. Oh je, habe ich gedacht. Oh je, und das argentinische Militär war ja nicht sehr berühmt.
Zu der Zeit nicht.
Nicht ist berühmt.
Ja schon Zeit der Militärdiktatur.
Das war kurz nach der Militärdiktatur. Aller gut. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem eine halbe Stunde unterhalten. Die Zeit habe ich mir genommen, um einfach diplomatisch mehr zu erfahren, ohne dass ich ihn frage. Und irgendwann hat er erzählt, dass der Vater, von dem, der jetzt von dem Ausländer getragen wurde, dass der General ist und so weiter, der Infanterie, der Gebirgsjäger und so. Und irgendwann habe ich dann gefragt, ja, und wie geht's denn dem Soldaten? Und dann haben die mir gesagt, der ist über dem Berg. Dann war der Abend, dann musste ich die Nacht in dem Regiment bleiben, in Kompaniestärke ist das, kein Regiment, Kompanie. Und da gab es ein Essen, ein Asado. Das war mein erstes Asado in Argentinien, mit einer Ansage vom Regimentskommandeur, keiner verlässt diesen Tisch. Und bis ich mir das übersetzt hatte und mir das alles klar war im Hirn, was das hieß, und die alle aufgestanden, so gemacht. Und ich saß oben neben dem Regimentskommandeur und dachte ich, da bin ich immer gespannt. So, und dann ging die Trinkerei los und Essen. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dass wir noch 6 oder 7 Mann am Tisch saßen und die anderen entweder mit dem Kopf auf dem Tisch oder lagen auf dem Boden. Also keiner verlässt diesen Tisch, wurde getrunken. Das war anscheinend dort so eine, nach einem Sieg, und für die war es ein Sieg, dass ihr Soldat und der Sohn des Generals überlebt hat. Mhm. Ja. So, und das war praktisch für mich der Einstieg. Ich wurde dann nach Mendoza gefahren, von Mendoza mit dem Flieger nach Córdoba geflogen, und dort war der Vater stationiert. Mhm. Und da habe ich ihm meine Lebensgeschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, Sie kaufen kein Weingut in Chile, wir sorgen dafür. So, oh. Und so kam ich dann zu diesem Weingut, was wir heute dort haben. Und das habe ich dann 1986 mit dem Notar verabschiedet oder halt gekauft, und so lange seither bewirtschaften wir das. Dann angefangen, neu aufzupflanzen.
Und war das wichtig, eine gute Beziehung zu dem Militär zu haben in der Zeit?
In der Zeit, ja. In der Zeit, ja. Argentinien.
War eine Lebensversicherung irgendwie auch, ne?
Also ich habe bis zum heutigen Tag nie einen Cent Korruption bezahlt. Hm. Und wenn ich den Kontakt, den Schutz nicht gehabt hätte, wäre ich schon längst dort auch wieder weggegangen. Mhm.
Und hatte denn jetzt so dieser Gang nach Südamerika auch ein bisschen was damit zu tun, dass du hier in der Pfalz ja letztlich auch nicht so wirklich zu Hause warst?
Vielleicht. Also ich kenne kein Heimweh. Mhm. Das ist schon mal, wenn ich Heimweh gehabt hätte, wäre ich auch als 15-Jähriger nicht ewig in Frankreich geblieben. Weil ich erlebe ja viele junge Leute, die ich mitnehme, nach Argentinien mitgenommen habe. So nach 4, 6 Wochen wollen sie wieder nach Hause. Mhm. Oder sie verlieren dann die Konzentration, und du spürst, dass die mit ihrem Geist gar nicht mehr da sind, sind völlig woanders, eben zu Hause. Mhm. So, und das muss man... Das Phänomen muss man wohl wegstecken können, dass man einfach, mein Zuhause ist überall, wenn du so willst.
Ja, ja. Ja,
und das finde ich gut, war schön. Mein Zuhause war auch mal eine Zeit lang in China, vor China in Japan. Also in Japan, das kann meine Tochter jetzt bestätigen, ich war jetzt im April, war ich in Tokio, wahrscheinlich zum letzten Mal. Da kamen Kunden an, die vor 40 Jahren das erste Mal Vollwein gekauft haben.
Wahnsinn.
Mit Tränen in den Augen, 80 Jahre alt und älter, mit Tränen in den Augen. Es war ein Wiedersehen, kann man sich nicht vorstellen.
Sehr schön.
Ja, und das ist sehr schön.
Wir müssen jetzt aber trotzdem noch mal kurz auch zu deinem Unglück in den Anden, in den Bergen zurück. Wir hatten es ja bisher nur angerissen. Erzähl uns doch bitte mal, wie es dazu überhaupt dann kam.
Also wir sind aufgestiegen. Und über eine schwere Route. Und ich vermute, ich hatte ein halbes Jahr zuvor hier eine Schwefelsäurevergiftung gehabt. Also im Keller ist eine Flasche geplatzt und da war schweflige Säure drin. Und da habe ich halt ein paar Lungenzüge abbekommen. Mhm. Und ich vermute, dass das die Ursache war, dass ich plötzlich von... Abends noch alles, okay, am nächsten Morgen war ich fertig, konnte nicht mehr bewegen, wie querschnittsgelähmt. Hm. Ja. Und habe es aber überlebt, weil natürlich der Körper gut trainiert war, du warst leistungsfähig, und das war alles nicht das Problem. Und wie gesagt, ich habe die Sache überlebt und bin dann auch Als ich hierher zurückkam, hatte ich noch 49 Kilo Körpergewicht, als ich im Krankenhaus erstmal auf die Waage gestellt wurde.
Wahnsinn.
49 Kilo Körpergewicht bei 1,84 Größe.
Nee, das ja, ist
da
nicht
war
gut.
Nur Haut und Knorre. Und Blutdruck, also ich hatte damals eine Herzfrequenz von unter 40. Und da sagt der Chefarzt, machen Sie dem Mann sofort einen Bohnenkaffee. Und dann habe ich natürlich überhaupt nicht vertragen, den Bohnenkaffee mit meinem kaputten Magen. Ja, also so war das nun gewesen. Ich habe dann davor und danach nie mehr. Ich habe jedes Jahr noch einen Berg bestiegen, bis 2000 und länger, in der Regel alleine, weil ich wollte nie mehr für andere Menschen die Verantwortung übernehmen.
Nach dem Erlebnis
dann? Nach dem eigenen Erlebnis. Und dann kam der Heiner Geißler 1994, 95, die Berliner Hütte am Aconcagua ist niedergegangen. Und sei doch so gut. Dann habe ich ihm gesagt, Heiner, ich habe mir selber geschworen, nie wieder übernehme ich Verantwortung für andere. Ah, komm, ich gehe auch mit. Gut, Heiner, wenn du mitgehst, dann mache ich das. So, dann war die Organisation abgeschlossen. Die Hütte haben wir hier in der Pfalz, wurde sie gebaut bei Herrn Lauchs in der Schreinerei. Und es ging also alles los. Der Transport lief über das Bundeskanzleramt. In Chile ist der Container angelandet. Dann ging der hoch in die Anden. Oben am Pass wurde ausgeladen. Also hat alles bestens funktioniert. Ja, und Tage bevor der Flug losging, wurde bekannt, dass es einen Misstrauensantrag gegen Kohl gibt. Und der Heiner Geißler blieb zu Hause. Und jetzt hatte ich den ganzen Salat wieder alleine am Hals. So, wir waren 36 Pfälzer Bergsteiger. Als wir in Frankfurt eingecheckt haben, hatten wir 64.000 D-Mark Übergepäck.
Oh Gott.
So, normal war die Expedition schon beendet. Das war Samstagabend. Ich versuche, den Vorstand anzurufen, der Herr Weber. Der war aber auf einer Hochzeit in Laach. Hab ihn erreicht. So. Er sagt, wir übernehmen als Sponsoring die 64.000, sorgt dafür, wir waren ja eingetragener Verein, mit Sponsorgeldern ist ja die Hütte neu gebaut worden. Und da war die Lufthansa der größte Sponsor. So, dann sind wir eingestiegen. In Buenos Aires, aus dem Flieger raus, in den Flieger nach Mendoza rein, 32.000 US-Dollar übergebracht.
Immerhin schon günstiger geworden.
wieder war es nichts. Ne? So, dann rede ich dort, sage ich, wenn ich mit dem Schiff spreche. Schiff gibt es nicht, ich eine Schiffin, dann sage ich, ja, Schiffin ist mir auch recht. Ja, wenn ich hätte mich dorthin geführt und auf einmal fängt die mit mir Deutsch an zu sprechen und dann sagt sie, ich bin 1958 aus Berlin ausgewandert. Da war für mich klar, jetzt sind wir auch in Mendoza. So, dann habe ich erzählt, dass ich den Auftrag habe von der Bundesregierung, die Berliner Hütte neu aufzubauen. Und jetzt sind wir halt da und haben ein bisschen zu viel Gepäck.
Ich muss nochmal den Zuhörern und Zuhörern vielleicht auch sagen, das ist eine Schutzhütte,
ne?
Auf dem Weg zum Gipfel, die dazu dient, eben Schutz zu finden, falls es mal ungünstige Wetter Umstände gibt oder falls man einfach da mal ein bisschen sicherer übernachten will.
Zu damaliger Zeit, wo die Ausrüstungen schlechter waren, gab es jedes Jahr zwischen 20 und 30 Tote am Berg. Mhm. So, und die Schutzhütte war wesentlich. Wenn du vom Gipfel runterkamst und hattest keine Kraft mehr und warst kurz vorm Lungenödem, dann hast du die Nacht in der Schutzhütte bei Plusgrad oder bei, wenn da 10, 20 Leute drin sind, da haben ja 30 warm. Leute Platz, wird es etwas warm. Ja. Zumindest geht es nicht in den totalen Minusbereich, auf 30 runter. So, und so haben also dort 42 Leute, solange die Hütte, ein Hüttenbuch mitgeführt war, haben dort überlebt. Insofern hat es sich gelohnt, dass man die aufgebaut hat. Aber der Aufbau war für mich die allergrößte Katastrophe. Mhm. Ja, weil ich hatte von den 36 Pfälzern 6 davon mit Verdacht auf Lungenödem abtransportieren lassen. Wir hatten 2 Ärzte dabei, Expeditionsärzte. Und es war schon gewaltig. Es war gewaltig. Und 380 Pferde und Maultiere waren im Einsatz, um das Baumaterial auf 6000 Meter zu transportieren. Mhm. Und jeden Tag hast du ja 6 Pferde gebraucht, die unsere Lebensmittel vom Tal hochtransportieren. Und das Ganze 4 Wochen lang. Mhm. Also es war gewaltig. Und mitten in der Expedition kommt dann der ein Hauptmann zu mir, ich hatte auch Militär dabei, ne? Da waren die Gebirgsjäger von der Linke mit dabei, so 30 Mann. Ohne die hätten wir es nie geschafft. Wir wären nicht in der Lage gewesen, das Baumaterial auf den Pferden so zu befestigen, dass es anhält oder hält bis auf den Berg. Und aber hätten sie die Hälfte verloren. Ja. Und plötzlich war kein Pferdefutter mehr da.
Oh Gott. Oh.
Fertig. Ja. Und was glauben Sie, was Pferdefutter kostet auf 5000 Meter Höhe? Hm. Wie teuer das ist.
Ja. Angebot und Nachfrage.
So ist das. Und da hatte ich damals $28.000. Ich hatte $30.000 Bargeld dabei. Ich wollte das an für sich im Weingut investieren, nach der Expedition. Und da kam ich noch an mit 2.000. 28.000 habe ich ausgegeben für Pferdefutter. Jeden Tag. Bar bezahlt.
Ja. Jetzt hast du da ja aber nicht nur eine Schutzhütte gebaut. Du hast dich ja nachher auch um eine Schule gekümmert.
Ja.
Auch um diejenigen, die dir geholfen haben, als es dir ganz schlecht
vielleicht, anging. Vielleicht mal ganz ein kleiner Rückdreh. Dieser Banker, der mir die Million gegeben hat, Helmut Walter, mit ihm habe ich auch einen Lions Club gegründet. Also wir haben irgendwann mal so 1980 beschlossen, dass wir wohl Freunde werden. Und bei einer Flasche Wein mit noch 3-4 anderen, ein Chemiker aus der BASF, ein Arzt von Heidelberg, von der Klinik und so, haben wir beschlossen, einen Stammtisch zu gründen. Mhm. Aber in kurzer Zeit war mit dem Stammtisch war das keine Aufgabe. Und da haben wir Aufgabe gesucht und haben gesagt, wir gründen einen Lions Club. Und so haben wir den Mannheimer Lions Club Quadrate gegründet. Mhm. Ja. So, das war so die Geschichte. Dann in Argentinien, der Lions Club, unser Club suchte nach Activities. Mhm. Und ich war damals Jugendbeauftragter und habe jedes Jahr 14 Tage, 3 Wochen aus dem Lions Club von Paris, wir waren schimmeliert mit Paris, hatte ich Jugendliche, also Franzosen dabei, da sind wir Skifahren gegangen und ich hatte von der Bundeswehr eine Hütte, wo man drin kochen konnte und die war oben im Schnee, sodass man morgens die Ski angeschnallt hat und ist den Berg runtergefahren und mit dem Lift wieder hochgefahren. Ne? War eine tolle Zeit. So, und in der Zeit kam mir die Idee, weil ich hörte, dass die Stadt, die Kreisstadt Tunuyang, wo das Weingut liegt, ein Krankenhaus bauen will. Mhm. Und der Bürgermeister war ein toller Kerl. Das muss ich sagen, ein toller Kerl. Ich wurde immer von ihm, von seinem Fahrer, vom Flughafen abgeholt. Und da musste ich mit ihm eine Tasse Kaffee trinken und ihm erzählen, was es nun wirtschaftlich, Neues und politisch in Europa gibt. Mhm. Das wollte er immer wissen. Ja, Dr. Silvano hieß der. Hm. So, und dann haben wir erzählt, Enrique, ich baue ein Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, soll ich dir helfen? Er sagt, ja, wie kannst du mir helfen? Dann habe ich gesagt, ich versuche mal über den Lions Club, ob wir mit den Lions Deutschland vielleicht die Einrichtung machen können. Hm. So, und dann haben wir das hingekriegt und haben das gesamte Krankenhaus eingerichtet mit 2 Operationssäle und Gynäkologie, alles, was komplettes Krankenhaus. So, und als die Geschichte dann umgesetzt wurde, da sind in 2 40-Fuß-Containern ist die Einrichtung rübergegangen und in Buenos Aires wollte man jetzt nun vom Zoll $32.000 Bestechung haben. Mhm. Das heißt dort Voluntario und das übersetzt heißt Trinkgeld. Trinkgeld. Ja. Ah ja, gut, ich gehe in den Club und trage das vor, sammeln wir Geld oder was machen wir? Und da war die Übereinstimmung, wir versenken es im Atlantik. So, dann rufe ich den General an. der Vater von dem Soldaten. Da hat der sich so aufgeregt, dass den ohne Telefon hier fast hören hätte es können. Ne? Und er sagte, du kommst sofort rüber. Wir holen gemeinsam alles aus dem Zoll raus. So. Alle ich wieder in den Club vorgetragen. Und dann haben wir beschlossen, ganz kurzfristig, wir fahren zu viert, vier Lions-Freunde. Wir nehmen unsere Rennräder mit und fahren von Buenos Aires mit den Containern nach Mendoza 1200 Kilometer.
Ja. Ein Drittel Tour de France ist das schon.
Toll, es war, die Reise war unvergesslich. So, dann sind wir also in Buenos Aires gelandet und das hatte jetzt Menem Spitz bekommen. Der Präsident hatte Spitz bekommen, das Deutsche den Krankenhaus einrichten. So, dann wurden wir direkt auf dem Flughafen aus einem Lufthansa-Flieger rausgeholt. Wir durften gar nicht aussteigen, sondern sind über die Treppe außen runter und wurde aufgemacht. Und da standen dort acht BMW-Motorräder mit der Polizei. Und unsere Fahrräder raus und dann mussten wir den Fahrrädern hinterherfahren zum Obelisken. 80 Kilometer. Da waren wir am Obelisken und dort war Kanal 1 von der Argentinischen vom Fernsehen aufgebaut. Und da war das erste, der erste Schnitt. So. Habe ich erzählt, was wir da vorhaben und so weiter. Und so. Und dann hat uns das argentinische Fernsehen verfolgt bis nach Mendoza.
Hast und du jeden, denn in der Zwischenzeit Spanisch gelernt oder wie hast du mit denen gesprochen?
Ich habe Spanisch gelernt, ja. Autodidaktisch. So, und dann in Mendoza, als dann Einweihung war, und da war der Gouverneur von Mendoza, Ministerpräsident, Polizeichef, und also es waren 300-400 Leute da. Und da kommt mir ganz heiß, Mensch, wir haben ja keinen Stempel im Pass. Oh. Und wir wollten am nächsten Tag über Punta del Inca nach Chile und mit Lufthansa von Santiago de Chile, da haben wir einmal Südamerika durchquert gehabt, ne? Wollten wir rüberfahren. Da sagt er, sag, gehe ich zum Polizeipräsidenten, da sagt er, gib mir die Pässe in 3 Tagen. Da sage ich, wir wollen morgen mit dem Fahrrad. Vergessen Sie es. Ich habe gedacht, mit den Chilenen komme ich zurecht. Wir fahren mit dem Fahrrad hoch auf den Berg und das passt auf 4000 Meter. Ne? Und ich hatte von meinem Haus eine Flasche Ellerstatter Bubeneck, blauer Portugieser, roter, das war ja mein Lufthansa-Erfolg. Den hatte ich unter die Lenkstange gebunden und da habe ich zu dem Zöllner gesagt, würden Sie mir Ihren Chef holen, aber in militärischer Befehlsform. Ne? Aora, jetzt, sofort. Ne? Und haut, geht er vor. Ich habe ihm gesagt, wir sind jetzt 12.000 Kilometer gereist, haben noch eine Flasche deutschen Rotwein dabei. Mit eurem Chef möchte ich die trinken. Wer das Chef kommt, welche Ehre. Und dann wurde der Zoll geschlossen, alle Zöllner hochgerufen. Da war oberhalb vom Zoll so eine Steintreppe, ging es da hoch. Und dann haben wir dort dermaßen Wein getrunken. Wir waren 4 Deutsche, dermaßen Wein getrunken, dass wir vergessen haben, den chilenischen Zöllner unsere Pässe vorzulegen. Da sind wir drüber und runter gefahren, da geht es ja runter zum Pazifik, ganz 27 Kurven bist du unten auf 0 Meter. Als wir unten ankamen, da sah ich zu Manfred Ohlinger, Mannes, wir haben wieder keinen Stempel im Pass.
Gar keinen, weder den einen noch den
quer,
anderen.
Wir sind quer durch Lateinamerika mit dem Fahrrad gefahren, ohne Stempel im Pass, aller gut. Dann sind wir zur Lufthansa marschiert und natürlich erst zur deutschen Botschaft. Muss ich erst wieder, also den Rückflug haben wir verloren, mussten darum ein Ticket kaufen. Ja, also das war Krankenhausbau in Argentinien.
Aber man merkt irgendwo, dein Herz hängt da schon so ein bisschen dann an der Gegend, an den Begegnungen, vielleicht auch ein bisschen an den Weinen von dort.
Ja, auch in erster Linie an den Menschen. Ich habe ja das aufgebaut, dann hast du die Belegschaft übernommen, die der Vorbesitzer hatte und die waren ja alle dort geboren, alle sind dort in die Schule gegangen und dann in der Nachkriegszeit, nach Militärzeit ist das alles sehr vernachlässigt worden und dann habe ich mich in der Schule engagiert, immer jeden Tag 2 Frauen dort zum Kochen abgestellt und so weiter und habe die Schule unterstützt praktisch bis Kirchner an die Regierung kam, 2006/2007, und die wollte es nicht mehr haben, dass ein Ausländer eine argentinische Schule begleitet. Ja. Also habe ich mich zurückgezogen und jetzt seit der Kettensägemann
genau.
Am Werk ist, der Millet am Werk ist, bin ich wieder willkommen in der Schule und darf die Schule wieder unterstützen.
Ja, und die Ex-Präsidentin hat gerade juristische Probleme.
Ja, dort, wo sie jetzt ist, gehört sie hin. Ja.
Und sag mal, als du jetzt halt 86, 87 das Weingut übernommen hast, da hattest du ja auch plötzlich wahrscheinlich mit ganz anderen Rebsorten zu tun, als die du klar. kanntest. Ne? Wahrscheinlich
gut, der Cabernet war mir ja bekannt. Ich war ja in Deutschland der erste Winzer, der Cabernet gepflanzt hat.
Ja, genau, das hatte ich ja vorhin angesprochen. Da hatten wir dann etwas zu weiten Bogen sozusagen gezogen. Aber jetzt ist dein Einsatz vielleicht darauf nochmal zurück.
Ja. Ich war... Von 1971 war ich Mitglied der Kommission beim Weinbauamt in Neustadt, wo die Weinprämierung durchgeführt wird, wo die QBA-Prüfung und so weiter. Das ist also ein ehrenamtlicher Job. Und da habe ich 27 Jahre mitgewirkt. Und wir hatten 1983 den ersten Dornfelder mit Goldmedaille prämiert. Das müssen Sie sich jetzt mal vorstellen. Über der Zunge zergehen. Und da stehen wir auf dem Hof draußen und besprechen uns und gucken uns an. Da sah ich zu dem Weinkontrolleur Helmut Schreck. Da sage ich, Helmut Schreck, Sie haben hier schwarze Zähne und schwarze Lippen. Sehen wir alle so aus? Wir sahen alle so aus. So, und das war an und für sich für mich der Auslöser, mich zusätzlich um eine andere Rotweinsorte zu kümmern. Und ich konnte damit nicht leben, dass man auf einem Bankett, wo 1000 Menschen sitzen, alle schwarze Zähne hat. Damit konnte ich nicht leben. So, und dann habe ich mir also einen Antrag gestellt bei der Landesregierung und dann kam der Glykolskandal dazwischen. Die Reben hatte ich aber schon da, weil ich ja einen Freund hatte in Frankreich. Der war ganz schnell dabei und hat mir die Reben hier über die grüne Grenze gebracht und ich habe sie dort abgeholt und fertig. Ne? So, jetzt hatte ich also die Reben da.
1000 Stück,
ne? 1050 Reben waren das. Ja. Und 87 hat dann die Landeslehrer- und Forschungsanstalt hier die paar Trauben, die ersten Trauben, die es gab, geerntet und waren da mit mehreren Fahrzeugen, alles staatliche Schule und so. Und das muss dem Winzer, der mich denunziert hat, wohl nicht gefallen haben. Und der hat mich angezeigt und am nächsten Morgen ruft die Weinkontrolle an, ich muss heute den Cabernet einziehen. Da habe ich dann gesagt, aber Sie wissen doch, dass die Trauben gar nicht bei mir sind. Ja, ich weiß das. Ich komme mit der Polizei. Fertig. Also er kam dann mit der Polizei. Die umstellen dann das Haus. So läuft das, so läuft sowas ab. Und dann sagt er zu mir vorher, leg ein paar Liter in den Tank und wenn die Polizei sieht, machst du den Schieber auf und lässt ihn laufen. Fertig. Und somit war ja das Muster, konnte keins nehmen, weil die Muster lagen in der Lehranstalt und die hätten ja die Rente verloren, wenn das rausgekommen wäre, dass sie illegale Trauben in ihrem Keller liegen haben. Aller gut. Ich kam vor Gericht. Erster Prozess, 72 Tage Gefängnis.
Puh.
Wegen Verstoß gegen das Weinrecht. Dann gehe ich in Revision und das Ganze habe ich ohne Anwalt gemacht. Beim Amtsgericht ist ein Anwalt keine Pflicht. So, und ich hatte ja nichts verbrochen. Ich hatte nichts verbrochen. Ich habe keine Tropfe verkauft, ich hatte nichts verbrochen. Mich hat nur Kosten, sonst nichts. So. Zweite Instanz hat sich wohl rumgesprochen bis zur Landeshauptstadt. Und auf jeden Fall beim zweiten Prozess kommt der Richter rein, haut mit dem Hammer auf den Tisch und sagt, Angeklagter Vollmer, kommen Sie mal raus. Und dann schlägt er mir vor, Paragraph 153a zu machen. Dann hat er gesagt, ist es gut für mich oder schlecht? Ja, es ist gut für Sie. Gut, wenn Sie das sagen, ich vertraue Ihnen. Dann gehen wir neu machen. Ich hatte keine Ahnung, was es ist. Also gut, gehen wir rein. Und dann sagt er, die Anklage wird zurückgewiesen. Der Kläger zahlt für jeden Rebstock an eine gemeinnützige Stiftung eine Mark. Und die Sache ist erledigt. Und die Rebstöcke müssen rausgerissen werden. Dann habe ich dem zugestimmt, die Sache war für mich erledigt, bin ich nach Hause. Ja. Und dann kamen Tage später die Polizei, da haben wir auch die Rebstöcke rausgegraben. Bis auf einen. Wir haben ja die überall gepflanzt, wo Stücke gefehlt haben, haben wir gepflanzt. Mhm. Aber mit dem Weinkontrolleur zusammen. Und der Weinkontrolleur hat auf einer Karte alles eingezeichnet gehabt. Mhm. Also wir hatten nicht vor, etwas Illegales zu machen. Ja. Ja. Na gut. 48 Stunden später war das Weinrecht geändert und die Einfuhr der Reben legalisiert. Und seit der Zeit darf in Deutschland Chardonnay, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot und viele andere mehr gepflanzt werden.
Und mittlerweile auch mit sehr guten Ergebnissen, muss man ja dazu sagen.
Ja, also unser derzeitig teuerster Wein, den wir im Verkauf haben, ist ein Cabernet Sauvignon. Mhm. Also wir haben jetzt hier 6-7 Hektar im Eigenbau stehen.
Und wie sieht der Rebsortenspiegel bei dir in Argentinien aus?
In Argentinien haben wir Cabernet. Die Hauptsorte ist dort Malbec. Mhm. Die Malbec ist eine Burgunder-ähnliche Sorte. Mhm. Dann Merlot, Syrah und als Weißwein haben wir Sauvignon Blanc und Chardonnay. Mhm. Und die sind dort sehr gut, die Weißen, weil wir auf 1100 Meter Höhe liegen.
Oh,
also relativ hoch. Und ich habe jetzt schon seit 2 Jahren, 3 Jahren keine weiße Trauben mehr, weil wir haben Reblaus bekommen. Mhm. Einen praktischen Totalschaden durch die Reblaus einstecken müssen.
Mm. Ja. Oh, oh. Reblaus kommt dann doch irgendwann
also die überall. Reblaus ist, die ist ja dort zu Hause auf dem amerikanischen Kontinent. Und ich habe durch die Bewässerung, früher hat man ja Großflächen bewässert und immer die Erde abgeschwemmt. Also eine massive Erosion. Mhm. Dann habe ich Beregnungsrohre eingeführt in den 90er Jahren. Und durch die Beregnungsrohre hast du keine Abschwemmung mehr gehabt. Du hast alle 2 Wochen nachts 50 Liter pro Quadratmeter Wasser regnen lassen und dann war das gut. Und dadurch nur nachts hast du tagsüber ja wieder 30, 35 Grad Wärme gehabt, hast auch keine Peronospora oder Idiumprobleme gehabt. Hat also funktioniert. Dann kam die Kirchnerzeit und in der Kirchnerzeit wurde plötzlich der Nachtstrom, der dort durch Wasserkraft gewonnen wird, kostete früher 2 Cent, 3 Cent, also relativ preiswert. Das wurde eingestellt und jetzt musste ich plötzlich 32 Dollar Cent bezahlen. Und ich habe dort von KSB Frankenthal 3 große Pumpen gehabt, wie jede mit 200 kW. Und du konntest die Stromrechnung nicht mehr bezahlen.
Nee.
Ja. So. Dann habe ich das aufgehört und habe mit Tropfberegnung angefangen. Mhm. Und bums war die Reblaus da. Und die Reblaus war vorher, konnte sich nicht ausbreiten, weil du hast dort ein Salzgehalt von sagen wir mal, 350 bis 450 Milligramm pro Kilo Erde. Mhm. Hier im Rheingraben, das war ja auch mal Atlantik, bis an die Schweizer Grenze, im Rheingraben haben wir die höchsten Werte so bei 150 bis 200 Milligramm Salz. Mhm. Ne? So, und 400, da fühlt sich die Reblaus nicht wohl. Ja. So, jetzt haben wir aber das Wasser zurückgefahren durch die Tropfverregnung und schon war sie da.
Ja, alles klar.
Mhm. Und schon war sie da. So, und dann hast du halt eben rausgerissen und ich habe den Betrieb ja nie geführt, um dort für mich Geld zu verdienen, sondern einfach um den Menschen Beispiel zu zeigen, wie man das machen kann und den Arbeit. Ich hatte zur Hochzeit 51 festangestellte Mitarbeiter und dazu die ganzen Familien und Frauen, also die Kinder in unserer Schule mit 180 Kindern waren praktisch alle von unseren eigenen Mitarbeitern.
Ja.
Ja. Und dann kam die Kirchnerzeit und in der Kirchnerzeit musstest du Personal abbauen oder du wärst pleite gegangen. Hm. Weil die hat ja von im Jahr 2x um 30% die Löhne erhöht, aber der Außenwechselkurs ist gleich geblieben.
Ja.
Das war das ja die tödliche Situation.
Kann nicht funktionieren, ja.
Das war die tödliche Situation. Zu normalen Zeiten habe ich, sag mal, 5.000 US-Dollar für Löhne gebraucht und dann auf einmal hast du 50.000 Dollar pro Monat für die Löhne gebraucht. Und das konntest du von hier nicht mehr finanzieren.
Ja.
So wird es über eine gewisse Zeit. Das war nicht machbar. Also habe ich dann das Personal abgebaut und das konntest nur übers Gericht. Weil in Argentinien ist ein Landarbeiter Angestellter. Also der ist Beamter. Der ist unkündbar.
Ja.
Ein Landarbeiter ist unkündbar. Ja. Und der Personalabbau musste dann übers Gericht laufen und hat mich 870.000 US-Dollar gekostet.
Oh Gott.
Ja. Habe ich aufgebracht, hat mir wehgetan, aber ich wollte das nicht aufgeben.
Ja. Ja.
Also, es gab hier genügend Stimmen, die gemeint haben, Vollmer, gib das auf. Aber aufgeben passt wohl nicht zu meinem...
Okay. Ja, das Gefühl haben wir jetzt auch schon, glaube ich, bekommen. Und wie ist das denn heute, wenn man sich jetzt das Weingut in Argentinien anschaut? Ist denn sozusagen dadurch, dass du als Deutscher das Weingut besitzt, Deutschland auch der wichtigste Exportmarkt für das Weingut?
Ja, klar. Wie viel Mal hat die Lufthansa argentinischer Wein geflogen?
Viele Male.
Also der erste Cabernet, den ich in Argentinien angebaut habe, hat die Lufthansa First Class geflogen.
Ah,
für die deutschen Reben, die ich hier ausgegraben habe, die Geschichte habe ich irgendwann mal in Lufthansa erzählt und dann kam dieser Wein in die First Class. Und alles eins hilft zum anderen und so macht es dir Freude.
Ja.
Und da gibt es wieder einen Rückschlag, aber das gehört im Leben halt auch dazu.
Aber ist es denn nicht ungeheuer anstrengend, sage ich jetzt mal, auf beiden Kontinenten Wein zu machen? Weil im Prinzip, ne, wenn hier Lese ist, dann treiben da gerade die Rebstöcke aus und umgedreht. Also eigentlich ist man ja immer mit einerseits Arbeit im Weinberg und oder auch mit der Lese beschäftigt. Ist das schwierig, wenn man da seine Handschrift hinterlassen will? Oder gibt es da einfach Leute, denen du zu 100% vertraust und
glaube,
die das dann machen?
Ich glaube, es ist nur schwierig, wenn sie kein Vertrauen in ihre Mitarbeiter haben. Das ist entscheidend. Und wenn Sie mal hier mit in Ellerstadt mit meinen Mitarbeitern reden, ich habe jedem immer große Freiheiten gelassen. Auch jeder hat irgendwann von mir mal eine Messe gelesen bekommen, wenn es einfach sein musste. Mhm. Aber im Grunde bin ich ein Mensch, der bereit ist, Fehler auch mal zu bezahlen bei den Mitarbeitern, weil sie können letzten Endes nur genauso gut wie du werden, wenn sie auch mal einen Fehler machen dürfen. Wie viele Fehler habe ich selber gemacht und habe dafür bezahlt? Es ist nun mal so. Das ist das menschliche Leben. Ja. Und in Argentinien habe ich Mitarbeiter aufgebaut, bis zum heutigen Tage, die das Weingut als ihr Eigentum sehen. Die sind dort auch geboren. Und da kann ich auch mal ein Jahr nicht dort sein, bricht das Ding nicht zusammen. Wichtig ist nur, dass du einen Kontakt hast zum Finanzamt, zur Behörde, auf den du dich ein bisschen verlassen kannst.
Okay.
Sonst könnte es da passieren, wenn du wiederkommst, dass es schon verkauft ist.
Immer noch so schlimm.
Unter Millet habe ich nichts erlebt, aber unter Kirchner, unter der Frau Kirchner, stand ich zweimal vor der Zwangsversteigerung.
Okay.
Ja.
Wow.
Die hat also einmal, hat die mir eine Rechnung geschickt, das Finanzamt, über 2,2 Millionen, zahlbar innerhalb 14 Tagen oder Zwangsversteigerung.
Na, das kann man ja dran fühlen, das ist ein Manöver.
Ja, klar. Also auch das überlebt, habe ich aber bezahlt. Habe ich bezahlt. Allerdings waren die 2,2 Millionen Peso. Aber es waren auch 380.000 US-Dollar.
Wow.
Damals, ja. Und das war reine Willkür. Reine Willkür, um Ausländer eben einfach loszuwerden.
Ja.
Dabei braucht ja das Land dringend den Mercosur. Sie können sich nicht vorstellen, aber die Technik, die dort vorherrscht und das technische Verständnis, ist einfach 30, 40 Jahre zurück.
Außerhalb der großen Städte natürlich. Ne?
Ja. Also
Buenos Aires ist schon was anderes dann nochmal.
Klar, aber die Mentalität des auch des Porteños, den Mensch in Buenos Aires nennt man Porteño. Auch der geht am liebsten mit Draht, Beißzange und Hammer. Das ist argentinische Mentalität. Das einzige Werkzeug, was sie beherrschen, ist eine Beißzange, Draht und ein Hammer. Das beherrschen sie. Aber Feintechnologie ist sehr, sehr schwer. Die wollen das lernen. Jetzt im Augenblick ist ja so, dass der Trend von top ausgebildeten jungen Argentiniern ist der Trend, sie gehen nach Europa. Nicht nach USA, sondern nach Europa.
Ja, ist auch schwieriger natürlich, jetzt in die USA zu kommen, ne? Und ob man das dann so will. Aber jetzt mal, es ist natürlich eine rein hypothetische Frage, aber du hast gesagt, Peru hast du dir angeguckt wegen des Weinbaus, in Chile hast du rüber geguckt und bist dann in Argentinien gelandet. Würde diese Entscheidung wieder so ausfallen für Argentinien?
Ja, also vom Klima her ist Mendoza wohl eines der besten Klimen, die es auf der Welt gibt. Du hast dort Luftfeuchtigkeit in der Regel während der Vegetation von 25-35%. Das heißt, Peronospora-Oidium hat keine Chance. Also Bio-Anbau ist völlig normal. Das ist völlig normal. Wir haben zwar immer dort auch eine Spritzvorrichtung gehabt, weil es kann mal sein, dass Gewitterstimmung kommt und zwei Wochen lang die Bewölkung zu ist und hohe Luftfeuchtigkeit. Und drunter stehen 90% Luftfeuchtigkeit. Der Pilz ist ja dort zu Hause, der kommt dort her. Oidium peronospora gab es in Europa nicht, aber auf dem amerikanischen Kontinent ja. Insofern, das Klima ist phänomenal, muss man sagen. Und dann die Böden dort sind, mein Weingut vielleicht seit 80 Jahren in Bewirtschaftung, aber nie intensiv. Und unsere Böden sind ja hier seit 2000 Jahren in intensiver Bewirtschaftung. Also das muss man alles gegeneinander mal sehen. Und dann kann ich ja eins und eins zusammenzählen. Du hast dort eine mineralische Düngung mit Kunstdünger ist absolut überflüssig. Es ist so viel Energie noch im Boden drin. Das Unkraut wächst 40 Zentimeter in zwei Tagen. Das natürlich auch.
Und jetzt dieser naturnahe Ansatz, sind das tatsächlich auch noch Überzeugungen, die du schon mit aus dem Burgund genommen hast?
Weil du sagtest, also die Biodynamik hat mich hoch interessiert.
Ja.
Das ging dann auch so mit Kuhhorn und Pferdemischt und was weiß ich alles. Ich wusste nicht genau, ist es jetzt reiner Wahnsinn oder ist es wirklich, ich hätte müssen 5 Jahre allein dort bleiben, um die Resultate zu überprüfen. Weil nur das zählt ja. Nur das Resultat ist schon erzählt. Also das konnte ich nicht überprüfen. Ja. Aber schön war, dass in Macones dieser junge der Sohn damals war 9 Jahre alt. War 9 Jahre alt. Und es war jetzt vor 58 Jahren, wenn ich zurückrechne, oder 59 Jahren. So, und vor 4 Wochen kam der Sohn, der damals 9 Jahre alt war, mich besuchen. Also hatte den Heinrich Vollmer nicht vergessen. Das hat mich schon berührt.
Das ist auch schön, ja.
Hat mich berührt und hat noch ein paar Worte Deutsch gesprochen, die ich ihm beigebracht hatte.
Hoffentlich keine Schimpfworte.
Nein.
Weil das ist jetzt gerade ein ganz, ganz gutes Thema, nämlich das Thema Generation, nächste Generation, Fortführung, ein Thema, mit dem viele Winzer, aber auch andere Betriebe Riesenprobleme haben. Wir haben jetzt gerade schon deine Tochter Eva vorhin kennengelernt. Also auch da alles positiv mit dem Blick in die Zukunft.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber die Eva ist die Tochter. Und ich habe schon Jahre jetzt gebraucht. Sie wird ja das, was ich jetzt hier erzähle, sicherlich auch hören. Es hat Jahre gebraucht, bis ich die innere Zustimmung gebe, dass sie die Fähigkeit hat, dieses große Weingut und auch mit dieser guten Kundschaft, die wir haben. Wir haben namhafte Kunden, das zu übernehmen und das fortzuführen. Die Diplomatie so zu beherrschen, dass man nicht durch Selbstverschulden sich etwas kaputt macht. Weil das kann passieren. Und natürlich, wichtig ist auch, wenn du so einen Betrieb führst mit Kunden wie jetzt Rewe und Lufthansa, die erwarten jedes Jahr, dass die Qualität besser wird. Jedes Jahr. Das heißt, wenn du als Winzer, als Kellermeister nicht in der Lage bist, permanent an der Schraube der Qualität zu drehen und dort permanente Verbesserungen, einfach durch Erkenntnisse kommt es ja automatisch. Nur musst du den Geist haben und die Kapazität im Hirn haben, daraus etwas abzuleiten, was ich im nächsten Jahr verfeinere. Da geht es ja um Tannine, da geht es um alles Mögliche. Ja, so. Und diese Fähigkeit, so langsam begreife ich, dass sie die aufsaugt und den Betrieb auch dann nach meinem Ableben, das wird ja demnächst irgendwann mal passieren, ne? So viel Glück kannst du im Leben nicht ewig haben. Irgendwann ist es vorbei und dann steht er da und nimmt dich mit. Ja. Ja. Aber ich bin guter Dinge, dass der Generationswechsel hier super abläuft und erfolgreich das Unternehmen weitergeführt wird.
Sehr schön, ja, dazu kann man ja tatsächlich nur gratulieren und ja, man kann auch dir zu deinem bisherigen Leben, glaube ich, von Herzen gratulieren, was du alles schon erlebt hast. Und wir haben ja jetzt über viele Ereignisse gesprochen, die ja sozusagen nebenher stattgefunden haben. Du hast ja eigentlich, sage ich mal, als Winzer eins der größten privat geführten Weingüter auch in der Zeit aufgebaut, plus dieser ganzen Erlebnisse, dieses sozialen Engagements. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, es war eine tolle Zeit. Und wie gesagt, maßgeblich war, dass ich das Selbstbewusstsein und das Selbst, die Erkenntnis bekam durch Erfolge bei Lufthansa damals. Und dann kam natürlich, wenn du Wein machst, Wein und Kochen gehört zusammen.
Ja.
Ne, ich habe dann 1987 den Fleischeinkauf, da war ich Einkäufer für Fleisch für die Lufthansa. Da habe ich also Fleisch eingekauft in Argentinien.
Okay, klar.
Das war ein Riesenerlebnis. Ich bin in einem Monat 5-mal nach Buenos Aires geflogen und jedes Mal hatte ich eine andere Visitenkarte. Weil mir war klar, du musst den Markt etwas durcheinander bringen. Ne? Und einmal war ich für Lufthansa, dann war ich für British Airways, dann war ich für KLM und so ging das also rund. Und auf meiner 5. Reise, und der damalige Preis war 12 US-Dollar, Rambo Floyd sammelt die natürlichen Anteile. Filet, das sind 4 Zuschnitte, 4 Fleischstücke. Das ist die Masse des Rindes. Ne? So, das war bei 12 Dollar. Und drüben, der Auslöser war ja, dass ich dem Einkaufschef von Lufthansa erzählt habe, ich habe gestern noch Fleisch gekauft, das hat 98 Pfennige gekostet.
Ja.
Da sagt, bist du wahnsinnig? Da sagt, doch, das ist wahr. Und so kam die Idee. So. Und ich hatte dann auf der 5. Reise in einem Monat, hatte ich den Preis auf 4,20 Dollar. Da habe ich angerufen. Da habe ich gesagt, ich steige sofort in den Flieger. Heute Abend fliege ich raus, morgen früh bin ich da. So, und dann haben wir einen Vertrag gemacht, der erste Vertrag. Ja. Und wichtig war damals in der Zeit, wichtig war, dass das Geld da war. Und dann die Commerzbank hatte damals noch Filialen in Buenos Aires. Ein komplettes Filialnetz in Buenos Aires. Ja. Und mit der Commerzbank, das wäre meine Mitbank hier, haben wir also die letzten Verträge, der Vertragsabschluss war immer der Commerzbanker mit dabei. Und der hat gesagt, ihr kommt zu mir und von mir könnt ihr das Geld abholen. Das war wichtig. Ja. Und da haben wir 2 Schlachthöfe letzten Endes gehabt, die praktisch jede Woche mehrere Container für die Lufthansa gemacht haben. Ja. Okay. Das hatte ich 7 Jahre gemacht. Und dann einen Nachfolger ausgebildet, aber auf Sicht hat es nicht funktioniert. Du musst mit den Leuten umgehen können. Ja, muss man umgehen können. Ja, das ist nun mal so. Fleisch war eine Mafia und mit der Mafia muss man auch hart in die Bandagen gehen und auch mal sagen, wenn es euch nicht passt, dann gehe ich gerade wieder. Es hat so zu laufen, wie ich es will. Ich kaufe, ich bezahle und ihr verkauft. Und in der Metzgerei kriegt er 70 Cent fürs Kilo. Und von mir 4,20 Dollar. Und jetzt überleg mal. Das muss man. Und natürlich haben andere, die vorher das Geschäft gemacht haben, die haben viel Geld verdient. Viel zu viel.
Ja, ich meine, war ja eine ganze Zeit lang, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Hauptexportartikel, ne? Rindfleisch. Ja. Und es hat ja hier zu ganzen argentinischen Restaurantketten und sonstiges geführt, ja, dieser Ruf. Ja,
klar. Damals Mareto-Restaurant, war ja auch, da gab es nur argentinischer Wein von Vollmer damals. Logisch, das ist eins zum anderen.
Ja.
Manfred Holl, der lebt heute noch. Der lebt heute noch. Hat aber verkauft 94 an Wittbrett damals, weil er einen Tumor bekam. Hm. Und ein halbes Jahr später war der Tumor geheilt, dann wollte er es am liebsten wieder zurückkaufen.
Aber so einfach ist das dann nicht.
Nee, aber zwei Jahre später, dann kam mir diese Fleischseuche und dann war das alles nichts mehr wert.
Hm. Da war also das er hat Glück mehr. Gehabt.
Ja. Er hat ja. Glück gehabt. Ich würde sagen, mein Freund Manfred, solltest du die Geschichte hören.
Ja. Ja, sehr gut. Wir kommen jetzt zum Abschluss nochmal sehr, sehr fokussiert auf das Thema Wein zurück. Wir fragen nämlich jeden Gast bei Anruf Wein nach seinem einsamen Inselwein. Also du musst dir folgendes Szenario vorstellen. Ja. Du bist auf einer einsamen Insel gestrandet. Ja. Ja, du hast aber einen Top-Weinkeller, unterirdisch, perfekt klimatisiert. Es gibt nur tatsächlich nur ein Wein, ein Jahrgang, tausende Flaschen, alles gut, aber du müsstest dich für einen Wein entscheiden. Welcher würde es sein?
Tja, weiß oder rot?
Egal. Egal.
Für welchen Wein würde ich mich entscheiden? Also wenn ich auf einer einsamen Insel für viele Jahre, dann muss er ja haltbar sein, dann entscheide ich mich für ein Cabernet Sauvignon.
Und gibt es da einen spezifischen?
25 Jahre ist der haltbar.
Ja. Ja. Und gibt es da einen spezifischen, wo du sagst, jo, der würde auch noch an Tag 3, 4 und 100 nicht langweilig werden?
Ja, Tag 100. Der Tag 100 irgendwo ist für Wein. Also mein lebhaftester Weißwein, den ich hier im Haus habe, ist ein 92er. Mhm. Der Wein ist heute noch so lebhaft, wie er 95, 96 sich präsentiert. Mhm. Das ist heute noch dasselbe. Allerdings Doppelmagnumflasche. Mhm. Ja. Aber super. So, 92. Es gab danach keinen Jahrgang mehr bis zum heutigen Tag, der diese natürliche Komponente mitgebracht hat, dass es alles so harmonisch gepasst hat und alt wurde. Mhm. Und ich denke, jetzt der Jahrgang 25 ist ähnlich. Wir haben jetzt gestern Riesling gelesen, gestern war noch ein schöner Tag. Ja. Riesling gelesen mit 101 Üchsle und 9,2 Promille Säure. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Mhm. Was nützt der 100 Üchsle und 6 Promille Säure? Ja. Der Wein wird nicht alt, aber der mit 9 Promille Säure, nach der Gärung wird er noch 8 haben. Mhm. Da kannst du den Wein und 8 ist ja fast nur Weinsäure, das ist also nicht sauer. Mhm. Ne, das, im normalen Jahr hast du ja 50% Weinsäure, 50% Äpfelsäure. Ne? Mhm. Und dieses Jahr haben wir bis zu 90% Weinsäure.
Ja, sehr gut.
Das ist super. Also, das gibt einen Jahrgang, von dem wir noch die nächsten 25 Jahre, und dann bin ich ja 100,
dann kann man auch die erste Flasche da mal aufwachen,
ich lege mal für den Tag jetzt was weg.
Okay. Ja, das ist ja schon mal, das ist eine gute Antwort.
Kommen wir direkt auch dazu vorbei. Dann.
Wein vom
sehen. Ja.
Wein aus dem.
Ich aber gut.
Ja. Ich bemühe mich. Okay, aber der einsame Inselwein, das hatten wir ja so auch noch nicht. Das ist im Grunde genommen ein Wein, der noch gar nicht auf der Flasche ist. Aber wir einigen uns jetzt dann auf einen 2025er Cabernet Sauvignon.
Cabernet Sauvignon. Ja. Cabernet Sauvignon. Ich rechne, er hat 104 bis 108 Üchsel.
Ja, also auch dann aus Deutschland, nicht aus Argentinien.
Ja.
Sehr gut.
Ja, okay. Also egal. Und auf der einsamen Insel, glaubt mir, ich komme zurecht.
Ja, den Eindruck, den haben wir jetzt, glaube ich, alle bekommen.
Glaube ich auch. Bevor wir uns jetzt hier verabschieden, möchte ich erst nochmal sagen, herzlichen Dank für die viele Zeit, für die tollen Geschichten. Also ich freue mich jetzt nicht nur auf diesen Cabernet Sauvignon in 25 Jahren, sondern ich freue mich tatsächlich auch schon darauf, wenn es das nächste Mal wieder heißt.
Bei Anruf.
Wein.